请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 25. Juli 2026 im Programm. Zuerst das Kulturpanorama mit Benedikt Kroll. Danach folgt Reise durch Taiwan. Nun zuerst das Kulturpanorama.
Wegen der großen Hitze zuletzt bekommen viele Menschen einen Hitzeschlag. Aus Sicht der chinesischen Medizin muss man dabei auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit achten. Sie hat dafür ein eigenes Arzneimittel entwickelt. Bei vielen bessert sich der Hitzeschlag damit deutlich. Im Kern geht es genau darum, wie man sich an die Umwelt, an das jeweilige Klima anpasst. Genau daraus ist die chinesische Medizin entstanden.
Taiwan im Sommer. Es sind über 30 Grad und die Luft ist schwül. Wer hier mit Kreislaufbeschwerden in eine ärztliche Praxis kommt, bekommt unter Umständen kein Elektrolytgetränk, sondern ein Kräuterdekokt. Verschrieben wird es von einem Arzt, bezahlt von der staatlichen Krankenversicherung. Denn in Taiwan gehört die chinesische Medizin zur Regelversorgung. In Deutschland zahlen die Kassen Akupunktur seit einiger Zeit, aber nur bei chronischen Kreuzschmerz und bei Kniearthrose. Chinesische Arzneimitteltherapie ist gar keine Kassenleistung. Wer sie will, zahlt selbst. In Taiwan nimmt etwa jeder Vierte sie im Lauf eines Jahres in Anspruch. Es gibt Lehrstühle, eigene Abteilungen an rund 150 Krankenhäusern, gut 4000 Praxen. Und das in einem Staat, dessen Gesundheitssystem international als eines der modernsten gilt. Deutschland streitet darüber, ob solche Verfahren überhaupt in die Erstattung gehören. Taiwan hat sich vor Jahrzehnten anders entschieden. Deshalb wollte ich wissen, wie sieht das eigentlich aus, wenn ein Staat eine 2000 Jahre alte Heilkunde nicht bloß duldet, sondern finanziert, reguliert und an Universitäten lehrt? Also, wie arbeiten die beiden Medizinsysteme im Klinikalltag zusammen und was tun Ärzte, wenn sie sich widersprechen? Das ist der erste Teil, was der Staat dafür bezahlt, was diese Entscheidung mit der Behandlung macht und wie belastbar die Belege dafür sind, darum geht es im zweiten. Zwei Menschen erzählen davon, ein Vater und seine Tochter, beide Ärzte in Taichung.
Ich bin Lin Hongren, der Vater. Früher war ich Leiter der Abteilung für Innere Medizin der chinesischen Medizin an der Uniklinik der China Medical University. Später bin ich mit einigen gleichgesinnten Ärzten in ein ganz normales Krankenhaus der Grundversorgung gewechselt und habe eine eigene Praxis für integrierte chinesische und westliche Medizin eröffnet.
Lin Hongren hat zuerst Pharmazie studiert, westliche Arzneimittel, und ist dann zur chinesischen Medizin gewechselt. Wie weit Taiwan bei der Verbindung der beiden Systeme inzwischen geht, zeigt sich aber erst eine Generation später.
Ich bin Ting Yu, die Tochter. Ich habe an der China Medical University chinesische Medizin studiert, und zwar im Studiengang Gruppe A. Das heißt chinesisch und westliche Medizin gleichzeitig, beides als Hauptfach. Nach dem Abschluss musste ich für beide Richtungen die Approbationsprüfung machen. Ich habe also die Zulassung als Ärztin für chinesische und für westliche Medizin. Zurzeit bin ich am Veterans General Hospital in Taichung. Zuletzt habe ich 2 Jahre lang eine fachübergreifende Ausbildung als Assistenzärztin gemacht und jetzt bin ich in der Facharztausbildung für die Kinderheilkunde.
Zwei Approbationen in zwei Medizinsystemen aus einem einzigen Studium. In Deutschland gibt es dafür keine Entsprechung. In Taiwan ist es ein regulärer Studiengang. 7 Jahre, in denen beide Systeme parallel gelehrt werden, am Ende 2 Staatsexamina. Praktizieren darf man trotzdem nur unter einer der beiden Approbationen. Das Gesetz verlangt eine Entscheidung. Lin Tingyu arbeitet zurzeit als Schulmedizinerin auf einer Kinderstation. Dabei wollte sie ursprünglich nur chinesische Medizin machen. Dass es anders kam, hat mit dem Rat ihres Vaters zu tun und mit einer Erfahrung, die beide teilen. Die Patientinnen und Patienten in Taiwan halten sich nicht an die Grenzen zwischen den Systemen. Sie gehen zu beiden.
Damals wollte ich eigentlich lieber chinesische Medizin machen. Für die chinesische Medizin und die chinesische Kultur habe ich mich einfach mehr interessiert. Im Vergleich zur westlichen Medizin fand ich sie lebendiger. Sie hatte für mich mehr Tiefe. Aber meine Eltern, die ja selbst diesen Weg gegangen sind, sagten mir, selbst wenn du nur chinesische Medizin machen willst, viele Patienten kommen mit einer schulmedizinischen Diagnose und mit Bildaufnahmen. Sie nehmen gerade westliche Medikamente ein und suchen zusätzlich Hilfe. Oder die schulmedizinische Behandlung ist abgeschlossen, hat aber nur begrenzt gewirkt und sie suchen eine zweite Möglichkeit.
Bemerkenswert ist an diesem Rat, wer ihn gibt. Es sind die Eltern aus der chinesischen Medizin, die ihre Tochter zur Schulmedizin raten. Nicht aus Zweifel am eigenen Fach, sondern aus praktischen Gründen. Während Taiwan chinesische Medizin praktiziert, bekommen Patienten, die einen Befund mitbringen. Eine Diagnose, ein MRT, eine Liste von Medikamenten. Wer diese nicht verstehen kann, der erfährt womöglich Nachteile. Umgekehrt gilt das nicht. Ärztinnen und Ärzte der westlichen Medizin lernen in Taiwan keine chinesische Medizin. Diese Asymmetrie wird uns im zweiten Teil wieder begegnen.
Die chinesische Medizin beruht auf einem alten Fundament. Ihre klassischen Schriften sind schwer zu verstehen. Das Studium ist anspruchsvoll und man braucht Zeit, um Erfahrung zu sammeln. Genau darin unterscheidet sie sich von der westlichen Medizin. Deshalb dachte ich mir, die westliche Medizin ist wie eine gemeinsame Sprache, die Tingyu zuerst lernen kann. Wenn sie die westliche Medizin einmal verstanden hat und dann zur chinesischen zurückkehrt, wird sie deren Denkweise vielleicht klarer begreifen.
Eine gemeinsame Sprache. Das Wort stammt von einem Arzt für chinesische Medizin. Es ist gewisserweise auch eine Art Zugeständnis. Die westliche Medizin ist demnach lernbar, weil sie standardisiert ist. Lehrbuch, Leitlinie, Handgriff, überall auf der Welt gleich oder zumindest vergleichbar. Die chinesische Medizin beschreibt er als das Gegenteil. Es geht um Klassiker aus zwei Jahrtausenden, Auslegung, Erfahrung, Zeit. Das hat eine Folge, die später wichtig wird. Was standardisiert ist, lässt sich vergleichen und überprüfen. Was an der Erfahrung des Einzelnen hängt, ist schwerer zu messen. Wie sich die beiden im Stationsalltag ergänzen, beschreibt Lin Tingyu an einem Beispiel, das jeder kennt, der schon einmal Antibiotika genommen hat.
Wenn sich ein Patient eine Infektion zugezogen hat und Antibiotika nimmt, wird der Körper oft geschwächt und es kommt häufig zu Durchfall. In der westlichen Medizin gibt es dafür eigentlich keine klare Behandlung. Man würde vielleicht sagen, damit das besser wird, setzen wir die Antibiotika ab oder geben Probiotika. In der chinesischen Medizin dagegen gibt es für so etwas ein eigenes Krankheitsbild und dazu eine passende Behandlung, die man für jeden Menschen ein Stück weit individuell zuschneiden kann.
Bis hierhin ergänzen sich die beiden Systeme. Interessant wird es aber dort, wo sie sich möglicherweise auch widersprechen. Und es gibt einen Fall, in dem sie das direkt tun. Nach einer Lebertransplantation erkennt das Immunsystem das fremde Organ als Feind und greift es an. Damit das nicht geschieht, bekommen Transplantierte lebenslang Medikamente, die ihre Abwehr bremsen. Die chinesische Medizin gilt umgekehrt als etwas, das die Abwehrkräfte stärkt. Der Leiter des Transplantationszentrums an Lin Hongyuns Klinik hat ihn genau darauf angesprochen.
Auch von den Lebertransplantationen habe ich viel gelernt. Der frühere Leiter unseres Transplantationszentrums sagte einmal zu mir, ihr in der chinesischen Medizin stärkt doch die körperliche Grundverfassung und das Immunsystem. Aber bei einer Lebertransplantation muss man die Abstoßung unterdrücken, also das Immunsystem gerade bremsen. Widerspricht sich das nicht? Eigentlich nicht. Viele Ärzte, aber auch Patienten und die Allgemeinheit denken, die chinesische Medizin stärke nur die Grundverfassung oder das Immunsystem. Das stimmt aber nicht. Sie behandelt tatsächlich. Ihr Grundgedanke ist, den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und wenn das Gleichgewicht wiederhergestellt ist, lassen die Beschwerden nach und auch die eigentliche Erkrankung dahinter bessert sich.
Das ist eine begriffliche Antwort auf eine praktische Frage. Der Chirurg will wissen, was macht ein Mittel mit meinem Medikament? Lin Hongyuan antwortet, wir stimulieren nicht, wir gleichen aus. Die Frage des Chirurgen ist jedoch berechtigt. Bei Abstoßungshämmern muss die Dosis genau stimmen. Zu wenig und das Organ wird abgestoßen, zu viel und die Nieren nehmen Schaden. Dass auch pflanzliche Mittel diese Dosis beeinflussen können, ist ein bekanntes Problem. Ein blinder Fleck ist das in Taiwan deswegen noch nicht. Bei Transplantierten wird der Medikamentenspiegel im Blut ohnehin regelmäßig gemessen. Genau deshalb kann die Kombination dort überhaupt funktionieren. Sie steht unter ärztlicher Kontrolle. Vater und Tochter argumentieren beide für dieses Nebeneinander. Sie leben davon und sie glauben daran. Ob es hält, was sie beschreiben, entscheidet sich an zwei Fragen, die dieser erste Teil offen lassen musste. Wer bezahlt das und wie belastbar sind die Belege? Davon handelt der zweite Teil.
Radio Taiwan, international aus Taipei.
Nun folgt Reise durch Taiwan.
Musik.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei Reise durch Taiwan. Kat ist halb Taiwanerin, hier aufgewachsen und studiert in Deutschland. Gemeinsam mit Kara, ihre Freundin und ebenfalls Studierenden aus Deutschland, hat sie eine Rundreise um Taiwan unternommen. Gemeinsam erzählen die beiden im Interview von ihren Erfahrungen.
Ja, herzlich willkommen zum Interview. Vielleicht fangen wir damit an, dass ihr mir einfach ganz kurz erzählt, welche Stationen ihr auf eurer Reise um Taiwan besucht habt. Ungefähr.
Oh, ich glaube.
Wenn es nicht zu viele sind.
Ich glaube, wir haben angefangen im Norden. Also wir sind von Taipei aus gefahren nach Xitou, bisschen südlich von Taipei. Und sind dann ein bisschen am Rand von den Bergen, durch die Berge ein bisschen runtergefahren nach Sun Moon Lake.
Puli.
Zuerst nach Puli. Und dann runter nach Sun Moon Lake. Da, also unsere erste Hälfte von unserer Reise war mit meinen Eltern. Hm. Da sind wir mit dem Auto runtergefahren. Und dann weiter nach Tainan. Und ganz, habe ich was vergessen?
Oh ja, hier. Vor Sun Moon Lake, vor Puli sind wir sind ein bisschen nach unten gefahren, dann hoch nach Puli und dann runter zum Sun Moon Lake und dann nach Tainan.
Also was ein bisschen hin und her oben, aber wir sind dann danach nach Tainan gefahren und danach nach ganz unten nach Kenting. Und ab da waren wir dann zu zweit und sind dann mit dem Auto die Ostküste hochgefahren nach Taidong und dann rüber nach Green Island. Und dann hoch nach Hualien und dann zurück durch Yilan nach Taipei.
Genau.
Und wie viele Tage wart ihr allein unterwegs?
Ungefähr eine Woche.
Ungefähr ziemlich eine gute Woche.
Ja.
Genau, so 8 Tage.
Okay, ja. Cool.
Und davor nochmal
auch ungefähr eine Woche.
Auch ungefähr eine Woche,
ja.
Ich denke, wir können einfach vor allem über eure Reise alleine sprechen. Ich glaube, das ist ein bisschen interessanter oder ein bisschen, ist ja dann ein bisschen mehr das, was ihr wirklich selbst geplant habt und gemacht habt. Was war denn so eure Idee davor? Wie habt ihr das geplant? Habt ihr überhaupt geplant?
Wir hatten einen groben Zeitplan, also welche Tage wir wo sein wollten. Also, aber so richtig gebucht und so Unterkünfte gebucht und so und Sachen, die wir machen wollten, haben wir sehr spontan gemacht. Also
genau, nur bis Kenting hatten wir vorher, bevor wir gestartet sind, bloß durchgebucht. Und ab da haben wir es quasi Tag für Tag entschieden. Und manchmal auch sehr spontan. Also an einem Tag hatten wir wirklich noch nicht für den Abend eine Unterkunft. Und dann haben wir noch angerufen spontan und geschaut, dass wir irgendwo eine Unterkunft kriegen. Gerade weil es auch so in der Mitte von der Spitze war. Und da gibt's wenig mehr so Homestays, B&B-Homestays. Aber so kleinere und wenig Hostels und wenig Hotels oder sowas, dass man online buchen konnte.
Mhm. Ja.
Deswegen.
Und so normalerweise kommt man eigentlich auch mit Englisch, also wenn man wirklich nur Englisch sprechen kann, kommt man eigentlich auch ganz gut klar. Aber so in wirklich kleinen Towns und so, da musste ich schon Chinesisch reden, um dann diese Unterkunft zu buchen, weil das halt wirklich von lokalen Leuten betrieben ist oder so, ein ganz kleines.
Und was war euer Budget für pro Nacht für die Unterkunft?
Wir haben eigentlich immer versucht, so günstig wie möglich wegzukommen,
ja.
Damit wir mehr, also damit wir einfach mehr Geld in Aktivitäten stecken können und alles mögliche und essen. ich schätze mal, wir sind ungefähr so zwischen, ich würde sagen, für 2 Personen zwischen 800 und 1200 pro Nacht für 2 Personen.
NT.
Ja.
Ganz wichtig. Geblieben.
Also um die 15 Euro pro Person pro Nacht ungefähr.
Ja, manchmal sogar
günstiger.
Weniger.
Ja.
So zwischen 10 und 15 Euro.
Ja.
Das ist ganz schön günstig.
Mhm.
Also im Vergleich zu
Europa oder Deutschland zumindest.
Ja. Wesentlich günstiger. Findet man ja kaum was, kaum Hostels unter 20 Euro die Nacht. Und dann sind die auch wirklich ein bisschen qualitativ schlechter als da, wo wir geschlafen haben. Das war eigentlich immer total in Ordnung und sehr sauber und nette Menschen und viel inkludiert auch.
Und warst du schon mal in Taiwan davor, Kara?
Nee, das ist mein erstes Mal in Taiwan. Und also ich war schon mal ein bisschen in Südostasien unterwegs. Aber tatsächlich habe ich nur durch Hörensagen von Taiwan gehört, über Kat oder über andere Freunde. Ich habe auch eine Freundin, die sehr ein sehr großer Fan von Taiwan ist und auch schon zweimal hier war und nochmal herkommen möchte. Und
Ja.
Und wie war es im Vergleich zu deinen, oder hat das deine Erwartungen ungefähr entsprochen? Oder wie sahen deine Erwartungen aus und wie war es dann in der Wirklichkeit?
Ich hatte nicht so viel Erwartungen, spezielle Erwartungen, sondern eher so, ich bin gespannt, wie es einfach kulturell und menschlich und alles, wie es aussieht und was auf mich zukommt. Deswegen war ich da sehr offen, hatte nicht so viele Erwartungen. Genau, hab erst einfach geschaut, wie es so.
Und was waren so eure persönlichen Highlights auf der Reise?
Ich glaube, die Insel war schon ein Highlight, also auf Green Island. Das war schon richtig cool, dass man auch mit dem Scooter einfach einmal um die Insel in 30 bis 40 Minuten rumkommen kann. Es gibt halt da eine einzige Straße ungefähr, die halt um die Insel rumfährt und Strände und richtig schöne Natur und richtig so Inselleben.
Und eben diese Berge, die direkt neben dem Strand sind, wo man einfach in einem Horizont Berge mit umnebelt, mit Wolken drin und man sitzt aber am Strand und an einem schwarzen Strand und hält eigentlich gerade die Füße ins Wasser.
Das ist schon. Das war dann so an der Ostküste ungefähr.
Da wart ihr eine Nacht auf Lüdau, oder?
Achso, auf Lüdau waren wir zwei Nächte.
Zwei Nächte.
Ah, okay. Das war einfach so Strandleben dann. Ja, ein bisschen rumfahren.
Ein bisschen Inselleben.
Genau, ein bisschen geschnorchelt, ein paar Fische gesehen und Seeschlangen?
Nee. Ja, Seeschlangen. Genau, so kleine Seeschlangen. Wir sind so ein Cave, so eine Höhle geschnorchelt.
Ja.
So eine, ich glaube, die ist blaue Höhle, blau Cave heißt das auf jeden Fall. Mhm. Und ist auch blau, wenn man in der Höhle ist und dann nach draußen schaut. Und das ist sehr blau.
Das Wasser.
Das Wasser.
Okay, ja.
cool. Und da eben auch solche diversen Meeresbewohner.
Ja, leider keine Sea Turtles.
Meeresschildkröten,
genau.
Die wollte ich eigentlich unbedingt sehen. Ich bin ein sehr großer Fan von Meeresschildkröten.
Ja. Die konnte man leider nur beim Schnorcheln sehen.
Nee, beim Diving.
Diving
sehen.
Was ist Diving?
Beim Tauchen. Weil die Küste zu steil ist, dass man quasi, die kommen nicht so oft, nur wenn sie zum Essen quasi kommen, sie hoch.
Mhm.
Und das Schnorchelgebiet war dann.
Verstehe.
Müsste man sehr viel Glück haben, dass man da welche sieht.
Auf Langü gibt's immer viele, oder?
Orchid und Island. Und auf Lambay, also Chao Do Chao, gibt's auch. Da habe ich auch mal welche gesehen beim Schnorcheln.
Oh, cool. Und das Auto habt ihr in der Zwischenzeit dann in Taitung gelassen, oder?
Ja, genau. Direkt an der Fähre gibt's diverse Personen, die da die gegen Geld dann, wo man dann parken kann und die dann auf das Auto aufpassen, quasi.
Ja.
Und was waren vielleicht noch ein paar weitere Highlights oder was war danach noch so aufregend?
Ich würde sagen, davor waren wir ja nochmal, sind wir ja so durch die Spitze oder durch den unteren Teil gefahren, waren wir noch quasi im Dschungel in einem Kletterpark und sind da noch ein bisschen durch die Bäume geklettert mit so Seilbahnen und hochklettern, so ein,
wo man so gesichert ist.
So ein Waldkletterpark, genau.
Okay. Ja, das war ganz cool. Und wir haben auch eigentlich ganz viele Tiere gesehen. Also in unserem ganzen 2-Wochen-Trip, da haben wir Affen gesehen und wir haben Ziegen auf Green Island gesehen und Frösche, diverse Frösche, ganz viele Schmetterlinge.
Rehe auch auf Green Island.
Und viele Insekten immer.
Genau. Und Frösche waren auch, weil wir waren vorher noch, als wir noch zu Meeren unterwegs waren, waren wir auch in der Nähe vom Sun Moon Lake in einem Homestay B&B. Das kannten wir über ihren Vater. Der hat da wohl schon öfter gedolmetscht. Und die haben so ein eigenes Biotop quasi im Garten mit ganz vielen Fröschen. Und dann hatte man quasi so eine kleine Nachtführung mit Fröschen und Bienen und alle möglichen Arten von Wildbienen und Hornissen und eben viele Frösche.
Manchmal auch Schlangen, aber haben wir nicht gesehen.
Ja, leider.
Und Katharina, du bist ja in Taiwan aufgewachsen. Hast du noch Neues erlebt? Oder kanntest du die meisten Dinge schon?
Ich habe viel Neues erlebt. Also ich war, ich glaube, schon in sehr vielen Städten in Taiwan, aber ich konnte mich irgendwie als Kind nicht so richtig erinnern, welche Städte das waren. Das war irgendwie alles ein bisschen gleich für mich. So mein Eindruck als Kind. Aber ich fand das ganz cool, jetzt mal so richtig in die Städte, also in die verschiedenen Orte zu gehen und
als erwachsene Person so meine eigenen Eindrücke zu machen und auch alleine mit einer Freundin zusammen zu reisen. Das war auf jeden Fall schon neu und habe auch vieles Neues erlebt und gesehen und so. Weil ja, vorher war ich einfach nur mit Eltern unterwegs oder ich habe mich irgendwie mit treiben lassen, aber diesmal habe ich das dann selber mit Kara zusammen geplant und ja, das war ganz cool.
Und wer von euch ist Auto gefahren? Seid ihr beide gefahren oder?
Wir sind beide gefahren.
Wir sind beide wechselnd.
Ja. Wie war das so? War das anders als in Deutschland oder
also geht's? Es ist auf jeden Fall anders als in Deutschland. Also ich bin in Deutschland relativ viel Auto gefahren auch. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall mit Verkehrsregeln und allein die Ampeln sind einfach ganz unterschiedlich und ich habe auf jeden Fall eine Weile gebraucht, um mich dran zu gewöhnen. Mhm. Aber dann...
Es geht schon.
Ich kann es auch nur in Taiwan Auto zu fahren. Ich habe meinen Führerschein hier gemacht. Ich habe noch nie in Deutschland Auto gefahren. Also für mich ist es relativ normal, aber ich glaube, es war gut, dass Kara dabei war und für Kara war es auch gut, dass ich dabei war beim Fahren. Ich glaube, alleine wäre es ein bisschen anders gewesen. Aber
stimmt, es sind auch nicht immer alle Schilder auf Englisch.
Genau. Gerade navigieren ist wichtig, dass man dann so ein bisschen eine gute Beifahrerin hat oder so. Und aber tatsächlich insgesamt finde ich das Fahren trotzdem sehr viel intuitiver als in Deutschland, ja. Also die Regeln sind ein bisschen intuitiver. Es ist fließender auf jeden Fall und nicht so.
Okay, weil nicht alle so sehr verstarrt sind auf ihr Vorfahrtsrecht
oder so. Oh mein Gott, es darf niemand rechts überholen oder sowas. Das ist auf jeden Fall nicht so.
Und habt ihr auch viele Leute kennengelernt oder überhaupt jemanden? Zum Beispiel in Hostels oder sonst wo?
Ja, das war auch schon ein Ding. Das habe ich ein bisschen mehr erwartet, dass man leichter mit Hostels und mit anderen Leuten dann darüber in Kontakt kommt. Aber dadurch, dass die Saison auch gerade vorbei ist oder war, waren auch nicht mehr so viele Leute unterwegs.
Ja, deshalb war es auch so einfach, so spontan Sachen zu buchen. Okay. Und auch oft, wenn Leute uns halt kennenlernen, die finden heraus, dass ich Chinesisch reden kann, dann würden sie dann eher nur mit mir Chinesisch reden, anstatt mit uns beiden Englisch, weil die dann so erleichtert sind, dass sie dann nicht Englisch reden müssen.
Ja.
Ich glaube, das ist was anderes, als wenn wir jetzt beide kein Chinesisch reden würden, dann würden sie vielleicht ein bisschen mehr Effort reintun, um mit uns beiden zu reden, aber dadurch, dass ich Chinesisch reden kann, waren sie halt so, ja, okay, dann rede ich jetzt Chinesisch und ich kann dann übersetzen oder so.
Das fand ich manchmal ein bisschen sehr schade, weil ich natürlich auch inkludiert werden möchte als Person. Und wenn sie dann immer, vor allem muss sie dann noch den extra Effort einbringen, dann noch zu übersetzen, gleichzeitig verstehen, übersetzen, machen. Das ist ein bisschen schade. Aber wir haben trotzdem nette Leute kennengelernt auch. Und die sind auf jeden Fall alle sehr herzlich gewesen und auch mit der Person, die den Kletterpark hat, ist auch mit uns essen gegangen.
Ja, cool.
Dann noch zwischendrin, weil wir auch an dem Tag
die einzigen da waren,
die einzigen Kunden waren und
und der
hat uns dann in so ein Restaurant so ein Familienrestaurant in der Nähe geführt und das hat dann da mit uns ein bisschen Zeit verbracht, sich mit uns unterhalten. Und uns auch noch weitere Sachen empfohlen.
Zum Beispiel Surfen hat er uns auch empfohlen und dann uns einen Kontakt gegeben. Auch an der Ostküste, da sind wir dann auch vorbeigefahren, auf dem Weg von Taichung nach Hualien an dem Strand und so. Das war auch ganz cool, dann die Connection zu haben. Dann,
Und seid ihr surfen gegangen, oder?
Ja. Wir wollten eigentlich surfen gehen, wir waren ein bisschen spät dran. Aber haben uns gemerkt und man kann da auf jeden Fall nochmal hin oder so.
Genau, und mit den Personen einfach ein bisschen unterhalten. Und
Und habt ihr eventuell Tipps, würdet ihr nächstes Mal besser planen? Oder was würdet ihr besser machen? Gibt es da irgendwas?
Also ich wollte eigentlich hier in Hualien so eine Whale-Watching-Tour machen. Da gibt's so eine Agentur, die macht so Whale-Watching. Meistens, man sieht, also eine Freundin von mir hat die schon mal gemacht, aber meistens sieht man da sehr viele Delfine und man muss Glück haben, dass man Wale sieht. Aber das wollte ich eigentlich noch machen. Aber da habe ich tatsächlich ein bisschen zu spontan geschaut, weil die dann ausgebucht waren. Beziehungsweise für eine englische Tour muss man dann vorher anmelden erst. Und da müssen wir erstmal jemanden haben, der
dann quasi auf Englisch macht. Vor ein paar Monaten gab es dann eine Nachricht, dass ein weißer Delfin gesichtet wurde.
Oh.
Sehr selten.
Cool. Das ist wirklich schön. Ja, das hätte ich gerne noch gemacht und das wäre ein bisschen, da hätte man früher buchen müssen und ja, für ein paar andere Dinge auch. Also hat auch ein bisschen einen Nachteil, dass man mit dem Auto unterwegs war manchmal, wenn man so in Städten war, weil man immer Parkplatz suchen muss und immer für Parkplatz dann auch zusätzlich zahlen muss. Ist jetzt nicht so viel, aber
aber es hat uns, glaube ich, mehr gebracht als wenig. Also so, es war richtig gut, dass wir flexibel waren mit dem Auto.
In meiner Erfahrung ist es auch, vor allem wenn man mehrere Orte sehen will, extrem praktisch mit dem Auto unterwegs zu sein. Ja. Und die Aussichten unterwegs sind so schön.
Ja. Man kann spontan anhalten und an den Strand gehen, einfach irgendwo, wenn man sieht, oh, es sieht schön aus da, gehen wir da an den Strand oder sich da was anschauen. Und wenn der Aussichtspunkt dann mal doch nicht so den Erwartungen entsprochen hat, dann fährt man einfach ein Stückchen weiter und findet dann da vielleicht was.
Ich glaube, wir waren fast jeden Tag im Wasser oder so. Das war richtig toll.
Genau. Jeden Tag einen Sonnenuntergang woanders geschaut.
Ja. Und kulturell, gab es für dich irgendwelche Überraschungen?
Naja, also wie gesagt, ich hatte nicht erwartet, dass relativ wenige Leute mit mir sprechen wollen so oder relativ schüchtern sind.
Schüchternheit, was es Englisch angeht.
Genau, schüchtern sind, Englisch zu reden und dass man da ein bisschen Schwierigkeiten hatte, dann mit Leuten in Kontakt zu kommen. Zumal, wenn sie dann, haben sie sehr viel mit Kat geredet. Und aber ja, das war vielleicht so eine kleine Überraschung, die ich nicht so erwartet hatte von anderen Ländern, die man so in Südostasien oder sowas, dann ist es etwas, auch wenn es sprachlich nicht unbedingt ein Problem war, man hat einfach die haben ein bisschen mehr Effort in die Sozial, also dass sie einfach mehr mit dir sprechen wollten und mehr das Interesse gezeigt haben. Und ich wurde schon öfter angelächelt oder so gewunken und so, aber ja, ein bisschen weniger. Obwohl, wenn Leute es dann, ich meine, man kann heutzutage mit Google-Übersetzer und alle möglichen, kriegt man ja da schon schnell Konversationen hin, aber bis zu dem Punkt war es ein bisschen schwieriger.
Wie nehmen dich denn die Leute wahr, Katharina? Denken sie, dass du, also gehen sie direkt davon aus, dass du Taiwanerin bist?
Oder? Nee, gar nicht. Die denken immer, dass ich halt Ausländer bin und sind dann erstmal geschockt, dass ich Chinesisch sprechen kann. Also so eigentlich jedes Mal so, aber oft dann auch erleichtert, dass ich Chinesisch sprechen kann, aber immer positiv überrascht. Aber sie gehen nie wirklich davon aus, dass ich Chinesisch reden kann.
Ja. Aber ihr sagt ja, ihr seid mit Englisch größtenteils eigentlich, wenn man mit Englisch zurecht.
Ja,
und ich meine Chinesisch.
Also, ich würde sagen, ist schon gut, wenn man auch in kleinere Restaurants gehen kann und einfach dann nachfragen kann oder ich einfach sagen kann, hey, könntest du mir mal kurz übersetzen, was es hier so gibt?
Aber oft hat es mich auch überrascht, dass es bei kleinen Restaurants auch englische Menüs gab. Also da dachte ich auch so, es sah sehr, sehr lokal aus und sehr klein und halt sehr taiwanesisch, aber die hatten trotzdem ein englisches Menü. Das fand ich auch ganz cool.
Ja, das bekomme ich hier häufig auch englisches, als englische Menü angeboten.
Ja. Okay. Es ist erst dann schlimm, wenn man im Convenience Store zu seinem Instant Ramen die Gabel bekommt anstelle von Stäbchen. Dann wird man richtig in die...
Ist dir das wirklich passiert?
Ja, uns beiden passiert. Ja, ich habe gezahlt. Aber so, stimmt. Ja, ich habe 2 Gabeln bekommen und ich war so, das ist auch irgendwie das erste Mal, dass mir das hier passiert ist.
Es ist erstaunlich, wie viele Leute hier denken, dass man als Ausländer keine Stäbchen benutzen kann. Vielen Dank, dass ihr fürs Interview vorbeigekommen seid und habt noch einen schönen Restaufenthalt in Taiwan.
Dankeschön.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 25. Juli 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.